Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
herzlich willkommen zum Hinterhofsänger-Talk. Wir sitzen hier heute wieder mal dezimiert, muss man sagen, ohne Wechseloption, bei mir Felicitas Budde. Hallo.
Hallo, Last Woman Standing.
Dieser Podcast ist ja quasi eine paartherapeutische Sitzung, könnte man dann sagen, angesichts dieses Spielverlaufs. Ich muss sagen, ich habe selten ein so frustrierendes Fußballspiel gesehen. Ich weiß, wie es dir erging, aber ich würde es gerne nochmal von dir hören.
Ich würde gerade sagen, Jan, wir müssen reden. Es ist ernst.
Es ist sehr ernst.
Ich habe hier therapeutischerweise die zwei Adventskerzen am Adventskranz angemacht, damit die Stimmung noch ein bisschen schöner wird, weil ich hätte jetzt 24 Stunden gehabt, um mich abzuregen. Das hat auch ganz gut bis vor einer Stunde funktioniert. Jetzt bin ich wieder auf 180. Ich kann für nichts in dieser Podcast-Folge garantieren heute. Wir werden über die Auswärtsniederlage in Wolfsburg sprechen. Und ehrlicherweise ist das auch alles, was mich gerade bewegt. Wir gucken auf das letzte Heimspiel dieses Jahr gegen die Bayern. Aber gerade bin ich noch komplett in Wolfsburg.
Die Stimmung ist adventlich aggressiv, könnte man sagen. Vorweihnachtliche Aggressionen liegen in der Luft. Und es fällt mir auch ganz schwer, jetzt über Dinge ums Spiel herumzureden oder so. Da bin ich gar nicht bei. Ich war gestern nach Abpfiff wirklich angefasst. Ich habe mich wirklich aufgeregt. Ich saß da 10 Minuten apathisch und habe auf den Bildschirm geguckt und dachte mir, verdammt noch mal. Jetzt weiß ich, wie sich die Wolfsburger damals in der Saison unter Thomas Tuchel gefühlt haben, als sie 3-0 führten und noch 4-3 zu Hause verloren haben. Aber darauf hätte ich gerne verzichtet.
Ich wollte gerade sagen, das muss ich nicht unbedingt sonntagsabends haben. Und ich habe dann auch überlegt, wir werden heute mit Sicherheit darüber sprechen, was die Gründe dafür sind, dass wir verloren haben. Aber ich möchte es einfach jetzt, ich möchte es hier beichten. Ich bin schuld. Ich habe es nämlich gejinxt am Freitag. Ich habe nämlich am Freitag beschlossen, ich mache einen Sauerbraten für vor dem Spiel. Da habe meinem Vater gesagt, er kriegt ein Beweisfoto vom gelungenen Sauerbraten, wenn Ferrari Konstrukteursweltmeister ist und Mainz 05 auf dem Champions-League-Platz steht. Was soll ich sagen? Es war ein sehr schlechter Sonntag, aber der Sauerbraten hat geschmeckt.
Ja, immerhin hat der Sauerbraten geschmeckt, das ist richtig. Und ähnlich wie Ferrari, die auf 2 und 3 gefahren sind und es trotzdem nicht gereicht hat, weil Lando Norris im McLaren auf 1 gefahren ist, ist es auch denkbar knapp bei Mainz 05 gegen den VfL Wolfsburg gewesen. Aber auf eine frustrierende Art und Weise, es war schon so eine auswegslose Frustration bei mir. Ich saß da echt und dachte mir, also ich wusste, ich kannte die Gründe, ich konnte es erklären, aber dass es mich emotional so mitnimmt, damit habe ich nicht gerechnet. Weil eigentlich ist bei mir, da bin ich auch immer transparenter Podcast, gläserner Podcaster, ehrlich, meine emotionale Verbundenheit mit dem Fußball nimmt von Jahr zu Jahr, von Saison zu Saison immer mehr ab. Und selbst das Handspiel von Kukurea gegen Deutschland, das mich aufgeregt hat, hat mich nicht so entsetzt wie dieses 4-3 von Jonas Wind.
Ich bin ja noch dafür, dass du noch so einen Rundgang im Haus machst und dich bei allen Nachbarn entschuldigst, weil das hat man, glaube ich, bis nach Finden gehört, als du geschrien hast. Aber es ist wirklich so, ich habe auch heute vor der Podcast-Folge gedacht, es ist wieder Zeit für die Therapie-Couch. Wir haben sie lange nicht mehr auspacken müssen, was sehr schön ist. Aber ich glaube, hier ist so der Punkt, wir sind jetzt an so einem Punkt angelangt, wo ich sage, ich kann der Mannschaft spielerisch wenig vorwerfen. Wir gehen da gleich auch noch im Detail drauf ein, aber das Ding ist einfach, zu meinen Grundwerten gehört Gerechtigkeit. Ja. Und mein Grundwert Gerechtigkeit ist gestern auf eine übelste Art und Weise verletzt worden, was sich dann heute erst rausgestellt hat. Da muss ich erstmal noch drauf klarkommen, weil das ist eigentlich etwas, was bei Mainz 05, wir haben jetzt wirklich die letzten Wochen, wir haben auch gute Schiri-Leistungen gesehen, wir haben schlechte Schiri-Leistungen gesehen, wir hatten, aber vor allem haben wir, glaube ich, und das ist das Entscheidende, wir brauchten kein Spielglück, um zu gewinnen, sondern wir haben es aus eigener Hand geschafft.
Es war egal, was der Schiedsrichter gepfiffen hat, wir waren so sehr im Spiel, Das war egal.
Das war gestern nicht so. Und das ist das, was mich ärgert. Und das ist das, wo ich auch sage, diese Auswärtsniederlage in Wolfsburg werde ich so schnell erstmal nicht vergessen.
Über die Situation, über die du sprichst, über die sprechen wir, glaube ich, mal ganz am Ende.
Ja.
Weil sonst überdecken wir sowohl das ganze Positive, was es auf dem Platz zu sehen gab, als auch das ganze Negative, was Mainz 05 auf den Rasen gezaubert hat. Lass uns aber mal mit dem Positiven anfangen, weil ein Mann gestern herausgestochen hat. Man spricht ja mit dem einen oder anderen Journalistin, mit dem einen oder anderen Journalisten und der einen oder anderen Journalistin mal vor so einem Spiel. Und da habe ich gesagt, Paul Nebel wird euch alle überraschen und der wird ein richtig starkes Spiel machen. Und ich bin ihm sehr dankbar, dass er meine Expertise quasi bestätigt hat mit einer Leistung, die seinesgleichen eigentlich gesucht hat. Also Doppelpack, Profi-Debüt-Doppelpack. Eine unfassbar starke Leistung, Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel, mit Johnny Burkhardt auf einem Niveau harmoniert, auch vor seinem zweiten Tor, wo Johnny natürlich stark vorarbeitet und dann zurücklegt, aber so wach, so abgebrüht, dass man das Gefühl hätte, das ist nicht seine Bundesliga-Startelf-Premierensaison, nennen wir es jetzt mal so, oder wo er zumindest richtig Fuß gefasst hat bei den Profis, sondern er wirkt wie jemand, der jetzt schon abgezockt und 2-3 Saisons dabei ist.
Ja, seit er auf der Position spielen darf, auf die er einfach am besten ist, beweist er jede Woche, was wir an ihm haben. Und das macht mich extrem glücklich. Wir haben ja jetzt auch in den vergangenen Podcast-Folgen öfter mal über ihn gesprochen. Aber dass es dann jetzt in diesem Spiel zu einem Doppelpack einfach reicht. Und das, mir kann doch keiner erzählen, dass bei diesem Jubelfoto nach dem zweiten Tor von Nebel mit Johnny zusammen in der Kurve, dass da niemandem, das ist doch einfach, das ist Mainz 05. Wenn mich jemand fragt, ne? So, das sind unsere Spieler, auf die können wir zu 100% vertrauen. Die bringen jede Woche Leistung. Johnny, der jetzt mit 10 Hinrunden Toren quasi seinen eigenen einen neuen Rekord aufgestellt hat für den Verein. Und Paul, der seinen ersten Doppelpack macht. Natürlich waren die Wetterwortwitze nicht weit.
Bei Nebel und Wind, ja klar.
Geschenkt, aber das sind die Dinge, die ich bei Mainz 05 sehen will. Und das macht mir so eine unfassbare Freude.
Nebel ja als jemand, jetzt sprechen wir über ihn als Torschütze. Aber jemand, der eben auch in der Vorarbeit extrem gut ist und auch defensiv extrem wertvoll ist und eigentlich für mich so ein kleiner Hidden Champion war, für die Mainzer natürlich nicht, aber für alle anderen drumherum, die sich nicht tagtäglich mit Mainz 05 auseinandersetzen. Und ich möchte da exemplarisch eine Szene nennen, und das ist das Traumtor von Johnny Burkhardt gegen die TSG Hoffenheim. Johnny initiiert das Tor, Cassie köpft das Ding in den Lauf und dann kommt eine ganz wichtige Szene. Paul geht zum Ball, zieht den Verteidiger mit und lässt den Ball durch. Und dadurch wird dieser Tiefenlauf von Johnny überhaupt erst möglich und er kommt in diese Schussposition. Und es sind so viele kleine dieser intelligenten Aktionen, die er mitbringt, die ein oder andere einfache Lösung, die er im Fuß hat, die man nicht so sieht. Also er ist jemand, der, wie sein Name es quasi sagt, so ein bisschen im Nebel agiert. Man sieht nicht alles, was er tut. Und da wird man seinem Niveau nicht ganz gerecht. Darum freut es mich umso mehr, dass er gegen Wolfsburg einen Doppelpack gezimmert hat. Denn jetzt wird mal offensichtlich, was er alles tut, weil jetzt auch genauer hingeschaut wird. Also Paul Nebels Wert für diese Mannschaft und die Entwicklung für diese Mannschaft, die diese Mannschaft in den vergangenen Spieltagen durchlaufen hat, dieser Wert ist für mich momentan unermesslich und auch nicht ersetzbar.
War auch jetzt im Spiel gegen Wolfsburg Most Pressed Player mit 28 Mal unter Gegnerdruck.
Ja, und trotzdem jetzt niemand, der häufig den Ball verloren hätte, sondern der halt eine einfache Lösung findet. Das klingt immer so blöd, die einfache Lösung ist nämlich nicht einfach und wäre vielleicht mal mit einem jemandem, der ein paar Ligen über einem gezockt hat, muss ja gar nicht Profiniveau sein, der wird ganz schnell feststellen, irgendwie kommt man da nicht richtig ran, weil die immer schnell die einfache Lösung haben, weil die schon ein, zwei Spielschritte weiter sind im Kopf als man selbst. Und das ist bei Paul Nebel halt einfach auch der Fall. Und für mich ist das auch nochmal ein Unterschied beispielsweise zu Brian Gruder, der natürlich im 1 gegen 1 brutale Qualitäten mitgebracht hat, ja, unbenommen, der auch häufig die einfache Lösung gesehen hat, gerade im Pressing das eine oder andere mal lösen kann, aber Paul löst diese Situation nochmal anders, für mich nochmal einen Tacken spielintelligenter, weniger intuitiv, möchte ich jetzt mal sagen, fast schon ein bisschen durchdachter, vielleicht auch ein bisschen reifer, wenn man so möchte. Und du merkst einfach, dass das einem Johnny gut tut, du merkst, dass das einem Lee gut tut, dass es einem Nadim Amiri gut tut und dass das insgesamt einfach sehr beruhigend auf diese Mannschaft wirkt.
Und ich glaube, das ist gerade in so einem Spiel auch wichtig wie jetzt am Sonntagabend, weil einfach klar war, dass der Matchplan, den man sich vielleicht vorgenommen hatte, so nicht ohne weiteres erstmal durchgezogen werden konnte. Zumindest wenn man davon ausgeht, dass Bo Henriksen glaubt, nur zu gewinnen, wenn er seine Startelf nicht ändert. War ja auch wieder die gleiche Startelf wie in den Spielen davor. Aber Da Costa musste super früh verletzungsbedingt raus, nämlich schon in der 5. Minute. Da sieht es auch nicht so gut aus, dass er so schnell wieder zurück ins Team kommen kann und wurde von Hanke Olsen ersetzt. Und wir haben jetzt hier die letzten Wochen wirklich viel darüber geredet, wie eingespielt Bell und Da Costa zusammen sind und was das bedeutet, wenn wir dann da verletzungsbedingt vielleicht mal wechseln müssten. Und dass im ersten Moment dieser Wechsel keine Auswirkung hatte, liegt auch daran, dass wir offensiv eine Idee davon haben, wie wir nach vorne kommen wollen, die Spieler zusammen funktionieren und vielleicht auch auffangen können, dass zum Beispiel Da Costa ja auch in den letzten Wochen eher offensiv unterwegs war. Und dass wir da, wenn das wegfällt und Hanke Olsen sich zurechtfinden muss, dass wir das quasi auffangen können, aber erstmal nach vorne gehen und auch ein Tor schießen.
Generell der Matchplan, die Einstellung der Mannschaft vor dem Spiel gefällt mir über die vergangenen Spiele hinweg sehr, sehr gut. Auch hier diesmal das wirklich frühe Anlaufen, dass man hat den Angriff, die Initiation von Wolfsburg quasi auf die rechte Seite von Wolfsburg häufig verlagert, indem man da massiv angelaufen ist, hat Wolfsburg dann zum langen Schlag durch einen Spieler, den man sich vorher ausgeguckt hatte, gezwungen und ist dann auf die zweiten Bälle gegangen. Und insgesamt das Zweikampfverhalten war einfach brutal gut, auch gerade vor dem 0:1 durch Sano, ein bärenstarker Zweikampf gegen Maxi Arnold. Und dadurch entsteht die Situation dann, schon ein individueller Fehler bei Wolfsburg in der Innenverteidigung, aber ein bärenstarker Kontakt auch von Paul Nebel mit in den Lauf genommen und ein Abschluss, wo ich mir dachte, da hat er aber letzte Woche beim Nadim ganz genau hingeguckt, wie das geht, so schön ins lange Eck neben dem Pfosten, unheimlich souverän. Also da konntest du nicht viel mehr richtig machen wie Mainz 05 in diesem Moment. Also dieses klassische, es sind diese klassischen Elemente, die da sind, dieses Zweikampfverhalten, diese zweiten Bälle, die man kriegt, dieses schnelle Umschalten nach vorne, keine Angst haben vor der Tiefe offensiv, das ist alles da und trotzdem ist das Spiel reicher geworden von Mainz 05, hatte man den Eindruck.
Total, vor allem muss ich trotzdem aber sagen, dass dieses Spiel, was ja so ein bisschen unter dem Stern stand, zwei Mannschaften, die einen Lauf haben und eigentlich relativ gleich performen, treffen aufeinander und da entscheidet sich, wer jetzt wirklich besser ist, dass das am Anfang dafür, dass diese beiden Mannschaften so einen guten Lauf haben, ziemlich wild war. Und diese erste wilde Phase, da habe ich schon gedacht, das sind so, da haben wir auch drüber diskutiert, können wir jetzt vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Ich habe im ersten Moment wirklich gedacht, dadurch, dass man vielleicht spielerisch sich auf einem gleichen Niveau befindet, entscheiden dann solche Einzelaktionen auch mal über Sieg und Niederlage.
Ich gehe in Teilen mit, in Teilen nicht. Also ich gehe in Teilen damit mit, dass es unruhig war. Jetzt auch mal nur auf unser Spiel geguckt, wirkte das bei weitem nicht so ruhig oder sagen wir mal so konstant ruhig wie die vergangenen Spiele. Jetzt kann man sagen, entweder hat es Wolfsburg geschafft, Unruhe reinzubringen. Das wirkte auf mich aber nicht so. Wolfsburg wirkte wirklich verzweifelt. Da waren Schwalben dabei. Da war, ich probiere liegen zu bleiben und dadurch Angriffe zu unterbinden. Es war wirklich Verzweiflung drin, weil Wolfsburg keine Handhabe hatte. Die mangelnde Ruhe kam eher bei uns aus dem Spiel. Ich kann das gar nicht so sehr an Einzelspielern jetzt beispielsweise festmachen, muss man auch gar nicht. Ja. Ich glaube, das ist einfach etwas, da musste das Kollektiv sich finden. Das sind Phasen, wo du auch mal, wenn du mehr mit Ball spielen willst, durch musst, dass du auch mal unruhigere Phasen hast, wo du wieder merkst, okay, das Spiel wird unruhig, ich muss jetzt gerade das Tempo des Spiels bestimmen. Da sehe ich jemanden wie Nadim Amiri ganz weit vorne, der auch mal auf den Ball tritt und sagt, so, ist mal kurz ruhig. Jetzt spielen wir noch einmal mehr hintenrum, um das Tempo rauszunehmen. Wir bestimmen hier, wie das Tempo des Spiels ist. Wir lassen uns das jetzt nicht von Wolfsburg aufzwingen. Und dieses Für und Wider so ein bisschen Jojo-mäßig, das hat 05 schon gut hinbekommen. Da gehe ich mit. Wo ich nicht mitgehe, ist die Aussage der individuellen Fehler. Natürlich sind individuelle Fehler immer spielentscheidend. Aber darauf warst du überhaupt nicht angewiesen. Du hattest deine Lösungsansätze, du hast die gut umgesetzt, wenn es drauf ankam. Du hast ja trotzdem auswärts 3 Tore geschossen. Und das waren jetzt auch nicht alles nur Einzelleistungen, es waren wieder kollektive Leistungen und nicht alles waren Fehler von Wolfsburg. dass irgendjemand einen Fehler macht, wenn ein Tor fällt, ist meistens die Regel, aber nicht jeder Fehler davon ist spielentscheidend. Für mich war es tatsächlich so, dass Wolfsburg in allen Belangen unterlegen war. Und Mainz es allerdings nicht ganz so hinbekommen hat, die Dominanz durchzudrücken wie zuletzt. Und warum das so war, vielleicht können wir das ja eruieren, weil ich habe tatsächlich noch keinen hundertprozentigen Erklärungsansatz dafür. Vermute allerdings, dass es schon daran lag, ich möchte das nicht an Hanke Olsen alleine festmachen, dass da hinten Unruhe in dieser Dreierkette und im Torwartspiel war.
Ja, ich wollte nämlich gerade darauf hinaus, beim 1:1 haben wir einfach einen Ball, der von der Seite aus Richtung, also in den 16er reingespielt wird, ist ja schon im 16er, aber Hanke Olsen fälscht den unglücklich ab und Robin kommt da auch einfach nicht mehr ran. Und das sind dann so Dinge, ich hätte, weil ich nämlich schon bei dir bin, dass ich sage, Wolfsburg hat das nicht geschafft, aus eigener Kraft so konzise vors Tor zu kommen wie wir, kriegen aber dann doch diesen Anschlusstreffer.
Ömmelsding, sagt man, ne?
Kacktor.
Ja.
So, passiert. Jetzt hat das aber für meinen Geschmack in diesem Spiel Methode, dass Wolfsburg dadurch zurückgekommen ist.
Tatsächlich, also wo du es jetzt ansprichst, fallen mir ad hoc drei Situationen ein, wo ich sage, wow, das sind drei vermeidbare Tore. Aber ich würde nie so weit gehen, dass das alles nur individuelle Fehler waren, sondern tatsächlich Abstimmungsdinge. Also lass uns mal auf das 1:1 gucken. Da ist der Diagonalball, okay, Cassie kommt rechtzeitig in den Zweikampf. Zweikampfverhalten nicht optimal, lässt ihn da auf der Außenseite an, auf der Auslinie vorbei und dann kommt der relativ scharfe Ball. So, Hanke Olsen kann ich da überhaupt keinen Vorwurf machen. Wenn ich dann auf Robin Zentner gucke, sage ich, ey, dass der da probiert, noch irgendwie mit einem Reflex was zu retten, dem kann ich da auch keinen Strick draus drehen. Und dass der dann halt nach vorne abfälscht und dann einem Wolfsburger vor die Füße, der schnell schaltet, da kann ich auch keinen Strick draus drehen. Wo ich sage, es ist kritisch, ist, dass es ein komplett unbedrängter Ball nach außen ist, dass Cassie da nicht richtig in den Zweikampf kommt. Das ist die Ursache und der Rest schaut blöd aus. So ein Tor fängst du dir mal und wir sind in der Lage, darauf zu reagieren. So, das haben wir getan. Jetzt, wo du es aber ansprichst, und bevor wir auf unsere eigenen Tore gucken, vielleicht gucken wir jetzt gerade mal auf die Gegentore, ganz massiv, und da fällt es mir sofort ein, ist das Abstimmungsding zwischen Hanke Olsen und Stefan Bell.
Absolut. Also das ist für mich auch so was, wo ich sage, das sind Dinge, die dafür brauchst du Spielpraxis. Klar, du musst dich zumindest so in der Konstellation noch öfter mal wiedersehen, sage ich jetzt mal. Und da sind wir für mich bei einem Thema, was halt ganz entscheidend ist. Wenn du sagst, letzte Woche war Hanke Olsen schon fit, du liegst zu Hause vorne, du könntest im Prinzip, also Die Not, die wir bekommen haben, dadurch, dass Da Costa so früh verletzt raus musste, war, dass ein Hanke Olsen, der nach einer Verletzung kaum bis gar keine Einsatzzeiten hatte, ein komplettes Spiel machen musste. Und dass dann Fehler passieren, ist völlig normal. Und deswegen kreide ich ihm das auch überhaupt nicht an. Und auch, dass solche Abstimmungsfehler passieren, ist scheiße, kommt aber vor. Das Einzige, was du dagegen tun kannst, ist quasi präventiv dem Spieler Einsatzzeiten zu geben, damit er nach so einer Verletzung wieder zurückkommen kann. Und das ist halt nicht passiert.
Also gerade, dass dir dann auch Fehler hinten raus passieren. Du hast jetzt nicht mehr die Spielhärte, die musst du dir wieder erarbeiten über Einsatzzeiten. Ja, das kennt man aus jedem Sport. Wenn du 2 Wochen nicht laufen warst, dann fehlt dir auch auf jeden Fall die Tempohärte oder irgendwas anderes, um dasselbe Tempo durchzugehen oder durchzuziehen, das du davor hattest. Das kennt jeder Hobbysportler und so ist es auch bei einem Profifußballer. Das kann der vielleicht mal wuppen, aber in der Regel eher nicht. Und deswegen ist mein Angriff hier auf Hanke Olsen überhaupt nicht existent. Also da fahre ich nichts. Und ich bin sogar der Meinung, dass Stefan Bell da in der Situation, in diesem Missverständnis für klare Verhältnisse sorgen muss. Nicht Hanke Olsen. Stefan Bell ist derjenige, der da hingeht. Hanke Olsen bleibt weg. Und dann muss Stefan Bell halt auch durchziehen und notfalls Hanke Olsen mit abräumen. Er ist derjenige, der in dem Moment als Abwehrchef die Verantwortung hat und der sollte er gerecht werden. Das ist ein Bock, den rechne ich Stefan Bell tatsächlich an.
Ja, verstehe ich. Ich bin trotzdem noch so ein bisschen an hin und her überlegen, hätte es eine Alternative zu Hanke Olsen gegeben?
Nee, warum auch? Also du weißt ja jetzt nicht genau, wie ist der Fitnessstand der anderen Verteidiger, die auf der Bank waren. Sagst du, okay, wir stellen jetzt das gesamte System um? Das macht ja keine...
Wäre zu
das
früh
macht,
gewesen im
ja,
Spiel.
Ja, natürlich. Du machst deinen ganzen Matchplan zunichte. Das ist ja komplett obsolet. Du verunsicherst deine Mannschaft eventuell. Nee, auf gar keinen Fall zu diesem Zeitpunkt. Deswegen Hanke Olsen, für mich der Wechsel eigentlich total nachvollziehbar. Die Argumentation, die du vorhin gefahren hast, finde ich halt richtig. Du hattest die Möglichkeit, gegen Mannschaften, die klar unterlegen waren, die keine Gefahr mehr ausgestrahlt haben, Spielern Einsatzminuten zu geben, auf die du mal angewiesen sein wirst. Spieler, übrigens wie Stefan Bell und Danny da Costa, die auch ihre Einsatzminuten bekommen haben, bevor sie dann Startelf wurden im Übrigen und die auch Böcke geschossen haben, wie Danny da Costa beispielsweise. Das ist okay, die dürfen dann Fehler machen. Das ist dann eventuell, weil sie nicht 90 Minuten durchspielen, ist das gar nicht so schwerwiegend auf Dauer gesehen. Wenn du so einen Spieler aber zwingst, 90 Minuten lang durchzuspielen, bekommen diese Fehler ja eine ganz andere Wirkungskraft. So. Das ist gegenüber Hanke Olsen einfach maximal unfair. Und es zeigt das Dilemma, das Bo Henriksen sich hier selbst auferlegt. Indem er anderen Spielern auf der Bank keine Einsatzminuten gibt, beraubt er sich der Möglichkeit, adäquat zu wechseln. Und dann wechselt er zu spät und Leute ein, die eigentlich gar keinen Einfluss aufs Spielgeschehen machen können oder einwirken können, weil es einfach nicht die Positionen sind, die auf dieses Spiel jetzt gerade großartig Einfluss nehmen können. Also da hätte ich andere Spieler gesehen, die ausgewechselt gehört hätten. Und das tut er nicht.
Es gab ja natürlich auch zum Beispiel in der Halbzeit keinen Anlass dazu. Also wir liegen 2-1 vorne. Johnny Burkhardt mit seinem 10. Saisontor, damit 10 in einer Hinserie, Vereinsrekord. Alles, was wir quasi die letzten Wochen von Mainz gesehen haben, ist genau diese Stärke. Du kriegst so ein Kacktor hinten rein, aber du kommst zurück. Und ich meine, auswärts sind wir eine Macht, dass wir da 2-1 vorne liegen, damit es war zu rechnen, dass wir noch ein Tor schießen, weil unter 3 machen wir es ja nicht auswärts.
In dieser Saison, ja, genau.
Und was ich dann eben so interessant finde in der Nachbetrachtung des Spiels, ist natürlich auch immer noch mal einfacher, aber Ralf Hasenhüttl hat ja in der Halbzeit reagiert. Und in der Nachbetrachtung kann man sagen, das war goldrichtig, was er aus Wolfsburger Sicht gemacht hat, weil er hat Wind gebracht.
Frischen Wind quasi.
Was im Sinne des Wortes?
Frischen Wind quasi. Nee, und er hat dann natürlich die Innenverteidiger, die nicht eingespielt waren, die noch nicht zu 100% fit sind, die aus einer Verletzung kommen, die hat er gestresst mit einem zweiten Stürmer. Das war genau der richtige Kniff.
Ja.
Und du merkst nicht zum ersten Mal, dass die Mannschaft mit einem hervorragenden Matchplan ins Spiel geht auf 05er Seite. Aber sobald da Anpassungen geschehen beim Gegner, die Antwort entweder sehr schwerfällig oder ausbleibt bei Mainz 05. Und das ist dieses berühmte In-Game-Coaching, also im Spiel auf taktische Veränderungen einzugehen. Und das macht Henriksen super ungerne. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten im In-Game-Coaching, entweder taktischer Natur oder einfach, indem ich positionsgetreu beispielsweise wechsle. Und er macht beides, eher ungern und eher gar nicht.
Ich wollte gerade sagen, also dass wir taktisch umstellen, das kommt meistens genauso spät wie die Wechsel. Nämlich in der 87. Minute wird dann mal irgendwie nochmal umgestellt. Nee, aber es ist wirklich eklatant, wenn du dir überlegst, in der 57. Minute kommt Wolfsburg zurück mit dem 2:2 durch Thomas und zwischen unserem ersten Wechsel in der 5. Minute und unserem 2. und 3. Wechsel in der 85. Minute liegen 80 Spielminuten. In der Zeit hat Wolfsburg das komplette Wechselkontingent ausgeschöpft. Und dann stehst du halt einfach mit einer Mannschaft, die immer wieder rankommt, beziehungsweise die immer wieder nachzieht und frischere Beine auf dem Rasen hat. Die steht dir gegenüber, du gehst immer wieder in Führung und kriegst immer wieder die Quittung. Und da finde ich, kann man schon noch überlegen beim 2:2 in der 57. Minute, was passiert hier gerade oder was läuft gerade anders, was in den letzten Wochen funktioniert hat und wo muss ich da reagieren? Und das sehe ich halt aktuell nicht und das finde ich schade, weil damit berauben wir uns extrem viele Möglichkeiten.
Jetzt gibt es zwei Betrachtungsweisen. Die eine ist, frische Beine sind frische Beine. Also ne, egal, wo ich jemanden aufstelle, er bringt zumindest neuen Elan rein, er bringt zumindest Fitness rein. Defensiv kann er eventuell zumindest mitarbeiten. Er ist jetzt nicht mehr der große Impulsgeber. Er wird hier vielleicht nicht mehr die das Gelbe vom Ei spielen. Trotzdem, frische Beine sind frische Beine. Und dann gibt es die Perspektive, die Henriksen letzte Woche schon angesprochen hat und aus der massives Misstrauen gegenüber dem eigenen Kader und der zweiten Reihe hervorklang. Und zwar, ich wollte gewinnen, deswegen habe ich nicht gewechselt. Dieses Zitat fällt ihm natürlich in Anbetracht des Wolfsburg-Spiels jetzt natürlich ganz schön auf die Füße, Denn auch hier bin ich der festen Überzeugung, hier hätte es mehr Fußballpragmatismus gebraucht. Und den Gedanken, frische Beine sind halt frische Beine. Und erneut drängt sich hier ein Wechsel auf. Jae-sung Lee, der erneut in einer zweiten Halbzeit dermaßen abtaucht, dass man ihm eigentlich für die zweite Halbzeit kein Arbeitszeugnis ausstellen kann. Der auch bei einer großen Wolfsburger Chance im Rückraum wieder seinen Gegenspieler aus dem Blick verliert, der also anfällig wird und spätestens wieder exakt Mitte 50., 60. Minute, 55., so um den Dreh rum, hätte man sagen müssen, okay, der ist platt, den nehmen wir jetzt mal raus, der ist extrem viel gelaufen vor allen Dingen und wir bringen vielleicht noch jemanden, der sich auch schon im Halbraum bewiesen hat, mit Amindu Sieb. Da wird es bestimmt auch gute Gründe dagegen geben. Allerdings war Wolfsburg nicht so gut, als dass ich gesagt hätte, naja gut, wenn ich jetzt da einen Wechsel vollziehe, werden wir das Spiel verlieren. Denn frische Beine sind immer noch frische Beine.
Naja, also du beraubst dich einfach der Möglichkeit, den Gegner vor neue Aufgaben zu stellen oder andere Aufgaben. Und ich sag mal, was man vielleicht Henriksen zugute halten könnte, ist, dass er auf den klassischen Jae-sung Lee setzt, nämlich eine nicht so gute Leistung mit einem Tor kaschieren. Und die Möglichkeit hatte Lee, er hatte den Ball auf dem Fuß, er hat ihn halt nur nicht verwandelt. Aber ich hätte gesagt, spätestens nach der Aktion war eigentlich klar, dass er runter muss und dass er dann gar nicht ausgewechselt wird, sondern dass Paul Nebel runtergeht stattdessen, habe ich überhaupt nicht verstanden.
Genau. Das ist eine Entscheidung, die sich mir nicht erschließt. Und auch, dass Hong erneut eingewechselt wird, der bisher keinerlei Faktor ist, maximal negativ, erschließt sich mir nicht. Also da bleibt eher eine Erklärung schuldig, beziehungsweise Hong bleibt die Leistung schuldig. Und dann spielst du quasi mit einem Spieler, der, ich sag mal, wenn wir es ihm positiv auslegen, Jae-sung Lee ist platt, also einem Spieler, der platt ist, und einem Spieler, der zurzeit aus welchen Gründen auch immer nicht kann. Du spielst ja quasi mit zwei Mann weniger. Und dass du keine Entlastung mehr nach vorne hast, ein Sieb, der dir vielleicht nochmal Tiefe generieren könnte, wo du auch mal einen Ball einfach lang spielen kannst und Sieb kann das Tempo aufnehmen, der da die Wolfsburger nochmal wirklich zwingen kann, nicht ganz so krass zu pressen und die Kette etwas nach hinten zu ziehen, dem Mittel beraubst du dich. Das hatten wir vergangene Woche schon. Wir führen schon wieder die gleichen Diskussionen wie die vergangenen zwei, drei Spiele. Und diese Kurzsichtigkeit, die finde ich nicht gut. Und vor allen Dingen fällt Henriksen die Argumentation auf die Füße, dass er Spieler halt nicht einsetzt, die er während der Saison schon woanders eingesetzt hat und die dort auch Leistung gebracht haben. Vielleicht ist ein Sieb in der Spitze besser aufgestellt. Das kann ja sein. Ein Johnny kann aber auch noch die zweite Halbzeit gegen Ende im Halbraum spielen. Und Sieb könnte den Halbraum notfalls auch noch bespielen. Also auch eine Umstellung wäre möglich. Du kannst ja auch sagen, okay, du willst defensiver werden. Ich nehme einen Offensiven runter und stelle dafür einen Defensiven mehr auf. Auch das wäre noch eine Möglichkeit. Aber so viele Fehler wie Hong gemacht hat oder auch Lee zum Teil schon. Wir haben unfassbar hart über Eamon Barcock gesprochen. So krasse Fehler hat der sich in Summe nie erlaubt. Und da wird es auch schwer für solche Spieler nachzuvollziehen, warum sie keine Einsatzzeiten mehr bekommen, obwohl sie, und das hat Henriksen auch gesagt, sich trainingstechnisch nicht zu Schulden kommen lassen. Ja, vielleicht reicht die Qualität nicht für die Bundesliga. Aber die Fehler, die wir da gestern gesehen haben, die passieren einem Zweitligaspieler in der Regel auch nicht.
Du musst es erstmal schaffen, nur 10 Minuten Einsatzzeit zu haben und dann trotzdem in dem Rahmen deutlich zu zeigen, dass es gerade nicht reicht für das, was wir auf den Rasen bringen. Ich bin jetzt auch an dem Punkt, wo ich war in meinem Urteil gegenüber Hong nicht so hart wie du, muss aber jetzt auch wirklich attestieren, ich glaube, da braucht es im Winter ein intensives Trainingslager mit ihm. Da braucht es vielleicht auch nochmal ein Einzelgespräch, aber für die letzten beiden Spiele gegen die Bayern und gegen Frankfurt sehe ich gar keine Argumente, warum man ihn bringen sollte, ehrlicherweise. Denn das hört sich jetzt hart an, aber das hat sich für mich phasenweise zwischen 87. und 94. Minute so angefühlt, als würden wir mit 10 Mann spielen.
Ja, ist hart. Vielleicht bringt er seine Leistung noch, kann ja sein, hat keine Vorbereitung gehabt. Ich finde, das ist ein valides Argument auch. Wir möchten jetzt nicht den Stab generell über den Jungen brechen. Also,
ich meine, wir haben ihn jetzt oft genug hier thematisiert. Er war ein teurer Einkauf diese Saison. Er hat eine ganze Vorbereitung gemacht. Du kannst dir eigentlich von so einem Spieler mehr erwarten. Und dass er das nicht bringt, ist jetzt mehrfach gezeigt worden.
Ja, beziehungsweise er hat ja keine ganze Vorbereitung gemacht. Er hat ja bei Brügge auch nicht mehr ganz mit trainiert. Also er hatte ja eine defizitäre Vorbereitung.
Aber
jemand, der so viel kostet, da darfst du auch einfach erwarten, dass zumindest 3-Meter-Pässe ankommen. Aber natürlich ist es schon so, und das ist auch ein Argument, dass der Kopf natürlich mehr wiegt als die Füße eigentlich.
Klar.
Und wenn da was nicht ganz richtig ist, okay, aber ich glaube, das könnte Henriksen hinbekommen, aber im Moment ist er kein Spieler, der dieser Mannschaft hilft, und es ist schwer zu verargumentieren, gleichzeitig auch noch zu sagen, ich vertraue meiner zweiten Reihe nicht, und so einen Spieler einzuwechseln.
Also ich glaube, wenn wir jetzt wirklich darüber reden, wie und wann Henriksen wechselt, dann wird halt zum einen deutlich, dass es spät ist, es sind immer die gleichen, es ist immer positionsgetreu und es fallen Spieler runter, von denen man eigentlich sagen würde, die würden uns in so einer Situation auch weiterhelfen. Nelson Weiper hat diese Woche bei der U23 gekickt. Der scheint gar keine Argumente auf seiner Seite zu haben und in diesem Kader irgendwie Fuß zu fassen.
Ja, natürlich auch Verletzungspech, das kommt immer noch erschwerend hinzu.
Naja, aber
das ist zur Wahrheit gehört, das ist ja eben diese zweite Perspektive, dass dieser Kader eben zu dünn ist. Die Maßgabe, die man sich ja gesetzt hat vor dieser Saison, war ja eigentlich, einen breiteren Kader zu haben als in der Saison davor. Und dieser Maßgabe ist man nicht gerecht geworden. Und daran knappst natürlich auch in Henriksen. Ich bin trotzdem der Meinung, dass er es sich halt nicht einfacher macht in der Art und Weise, wie er mit seiner Bank umgeht.
Ich wollte gerade sagen, wir haben einen kleinen Kader und dann verdünnst du dir diesen Kader noch, indem du immer die gleichen bringst, immer spät und alle anderen zugucken.
Und erschwerend kommt ja hinzu, das sehen natürlich auch alle Analysten in der Bundesliga. Die wissen genau, also wenn wir nicht früh in Rückstand geraten gegen Mainz 05, Plan B haben die nicht mehr, wirklich wechseln können die auch nicht mehr. Das wird schwer, jetzt gerade gegen Top-Teams, gegen die wir jetzt spielen, wie Frankfurt, da noch Punkte zu sammeln. Dahingehend wären diese Punkte gegen Wolfsburg schon richtig wichtig gewesen, weil im Winter hast du, und da gebe ich dir recht, die Möglichkeit, mit einem Hong nochmal eine richtige Wintervorbereitung zu machen, eventuell auch nochmal nachzubessern. Ja, vielleicht musst du auch nochmal offensiv nachlegen, weil ein Karim Onisivo, auch verletzungsbedingt, aber auch leistungstechnisch, kriegt auch keinen Fuß mehr richtig auf den Boden. Du hast da auch so ein paar Kaderleichen tatsächlich rumliegen.
Eben, also ich bin da auch, Karim spielt keine Rolle aktuell und du hast keinen Plan B, was passiert, wenn sich zum Beispiel Johnny Burkhardt verletzt.
Ja, oder machen wir es anders. Lass mal Johnny, von mir aus kriegt das noch ein Paul Nebel, wenn er einen guten Tag hat, auch noch irgendwo ein Stück weit kompensiert, und ein kriegt das vielleicht auch noch irgendwo kompensiert, und Amin Dousib hat auch schon gute Leistungen in der Spitze gezeigt. Vielleicht kriegen wir das noch irgendwo so halbwegs aufgefangen. Viel frappierender wäre eine Verletzung von Nadim Amiri.
Ja, gut.
Viel frappierender wäre eine Verletzung von Kai Schusano. Eine Verletzung hinten in diesem Dreierkonstrukt hatten wir jetzt. Und da die Spieler, und du hast eigentlich genug hinten in der zweiten Reihe, keine Einsatzzeiten bekommen, bist du nicht in der Lage, darauf adäquat zu reagieren. Und die Lehre aus diesem Spiel muss ja sein, okay, ich sehe, sobald wir die Möglichkeit haben, muss ich den Leuten in der zweiten Reihe, egal ob ich sie für Bundesliga tauglich halte oder nicht, und kann ihnen Spielminuten geben, damit sie sich auch entwickeln können. Übrigens auch hinsichtlich der Tatsache, dass man sie ja nochmal irgendwie gewinnbringend oder zumindest loswerden möchte. Und ohne Spielpraxis sind so Spieler auf dem Markt natürlich schwerer abzugeben als Spieler, die ansatzweise Spielpraxis gesammelt haben.
Ja gut, aber ich glaube, das ist eine Option, die ist für Henriksen nicht existent. Also was ich einfach sagen möchte und was mir glaube ich auch wichtig ist, ist, dass du jetzt lustigerweise gesagt hast, wir haben in der Defensive eine Verletzung. Das ist ja der Witz, und das bringt ja quasi das ganze Konstrukt ad absurdum, weil von welcher Defensive reden wir denn? Das ist die Notbehelfsdefensive der Notbehelfsdefensive gewesen. Das heißt, besteht ja überhaupt kein Anlass, Missvertrauen in deine Spieler zu haben oder denen nicht die Einsatzzeiten zu schenken. Du hast ja quasi den lebenden Beweis auf dem Platz gehabt, dass es auch funktioniert. Deswegen erschließt sich mir das nicht so ganz, und das ist ehrlicherweise eine Lehre, die kannst du aus den letzten Wochen schon ziehen. Dafür brauchst du keinen Denkzettel in Wolfsburg.
Ja, und das ist die harte Wahrheit. Und das ist auch etwas, was mich ein bisschen nervt, muss ich ehrlicherweise zugeben. Es ist eine wichtige Perspektive, die ich jetzt erwähne, aber es ist eine Perspektive, die mich schon ein bisschen triggert. Das ist dieser Glaube in Mainz, man darf nicht kritisieren. Also dieses, du kennst das, wenn man sagt, oh, da ist vercoacht worden oder da ist in den letzten Wochen nicht richtig damit umgegangen worden. Dann heißt es aber, ja, guck mal, wo wir stehen. Das ist doch super. Natürlich, wir haben keine Abstiegssorgen. Wir klopfen tatsächlich in Europa an. Das ist alles gut. Aber trotzdem merkt man, hier ist eine Fehlentwicklung drin. Und man macht sich das Leben unnötig schwer. Und ich finde schon, dass man das ansprechen darf. Und das ist ja auch nicht der Fall, dass man deswegen jetzt Bo Henriksen generell in Frage stellen würde.
Ich finde, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist einmal, Kritik am Trainer ist immer Majestätsbeleidigung. Ne? Das ist ja dieser eine Aspekt, dass du sagst, ich glaube, oder ne, so für mein Empfinden, das geht auch anders und es würde uns mehr helfen, wenn es anders laufen würde. Das ist ja, das ist eben nicht gleichzusetzen mit, ich zähle einen Trainer an oder ich halte ihn für den vollkommen falschen Mann auf der falschen Position. Das sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe und ich finde da so absolut zu argumentieren auch völlig falsch, weil es ist ja wohl erlaubt, konstruktiv zu diskutieren. So, das andere ist, und das ist das, was mich manchmal ein bisschen ärgert, na klar, Mainz 05 ist ein eingetragener Verein, wir haben keinen großen Investor im Rücken, wir spielen hier als e.V. Bundesliga-Fußball ununterbrochen und sind da auch sehr stolz drauf. Das ist aber kein Argument dafür, wenn wir mal verlieren. Also, das, ne, das ist so, das meine ich damit, das sind für mich zwei Paar Schuhe. Nur weil wir jetzt gerade eine gute Serie haben und jetzt mal in Wolfsburg verloren haben, ist das nicht naturgemäß Mainz 05. Weil nach dem Motto, wir sind ja nur ein kleiner Verein und dann verlieren wir halt auch mal. Man kann sich schon in Ruhe angucken, warum Mainz 05 verloren hat und da auch drüber reden. Und das sind so für mich dieses, eigentlich müsstest du das doch ins Gegenteil umkehren. Wir sind Mainz 05, wir haben gerade einen Lauf, dann lass uns doch daraus die geilste Zeit machen, die es gibt.
Und du kannst ja auch stolz sein auf die Truppe, die das bisher gerockt hat. Und wenn du dir anguckst, wie viele Nachwuchsspieler und ehemalige Nachwuchsspieler, muss man wohl eher sagen, und wie viele A-Jugendmeister da auf dem Platz stehen, dann kannst du einfach nur stolz auf diesen Verein sein. Und das ist unbenommen der Tatsache, dass man dann trotzdem mal sagt, also das war jetzt aber vielleicht Käse, Freunde. Naja, und dieses Spiel hat bei mir schon einen ganz schönen Käsefluch ausgelöst, muss ich ehrlicherweise sagen, weil es war komplett unnötig, denn die wirklichen Wechsel sind erst nach dem 3-3 erfolgt.
Ja.
Nach dem 3-3. Das wirkte dahingehend wirklich hilflos.
Es hatte was von Slapstick, weil die Auswechslungen ja quasi im Anschluss an das 3-3 erfolgt sind. Also das war ganz bitter. Dann ist es halt eben auch noch Wind, der in der Halbzeit eingewechselt worden ist, der dann das 3-3 schießt. Es ist das Ergebnis einer mangelnden Abstimmung in der Defensive und du stehst da und bist jedes Mal in Führung gegangen in diesem Spiel und der Gegner hat es hinten raus noch irgendwie geschafft, dieses 3-3 zu erzielen. Und ganz im Ernst, ich habe gedacht, als das 3-3 fiel, ich will nicht, dass das passiert. Auf der anderen Seite ist es aber auch gerade, wenn wir dann einen Punkt mit nach Hause nehmen und sagen, okay, wir haben hier dreimal die Führung verspielt, da müssen wir drüber nachdenken, da müssen wir drüber diskutieren. Damit hätte ich, glaube ich, noch leben können. Womit ich nicht leben kann, ist das 4-3. Und ich glaube, da kommen wir zum Aufreger des Tages und zu allem, was mich wirklich, ich weiß nicht, ob ich heute Nacht schlafen kann.
Bevor du dich jetzt final weiter aufregst, ich möchte noch über eine Personalie sprechen, weil wir über Unsicherheit im Defensivverbund gesprochen haben. Weil dieses Mal, zum ersten Mal in dieser Saison, jemand, der bisher Ausnahmeleistungen gezeigt hat und unheimlich konstant war in seinen Leistungen, gepatzt hat am laufenden Band. Und zwar defensiv und gar nicht offensiv, wofür ich ihn eigentlich eher kritisiere. Und das war Robin Zentner. Also ein Unsicherheitsfaktor in der Strafraumbeherrschung, wo ich mich echt gefragt habe, haben die in Wolfsburg den 16er anders bemessen als bei uns? Ich weiß nicht, wo diese allgemeine Verunsicherung in dieser Kette und beim Torwart herkam. Und das lässt sich für mich übrigens, weil wir jetzt lange drüber gesprochen haben, auch nicht mit der Auswechslung von Danny da Costa begründen als Halbverteidiger. Da waren ganz andere Dinge, die dazu geführt haben, dass da eine Unruhe in diesem Abwehrverbund geherrscht hat, die ich so bei Mainz 05 seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe und die ich auffällig fand. Weil ich glaube tatsächlich, der Schlüssel zu dieser Unruhe im Spiel, der liegt vermutlich in der Vorbereitung auf dieses Spiel und kann man von außen quasi nicht analysieren.
Keine Ahnung, kann sein. Was die letzten Wochen sichtbar war und was deutlich wurde, war einfach, dass wenn wir Abstimmungsfehler in der Abwehr hatten, dann war Robin da und hat die Bälle gehalten und auch brillant gehalten. Also Zielverteidigung, genau das erfüllt, was er wirklich kann, hat es gezeigt. Und das
Hoffenheim,
war was,
das Ding.
Das war, also deswegen, da lasse ich nichts drauf kommen. Diese letzten Spiele von Robin waren wirklich gut. Und wir haben auch gesagt, er hat sich ja auch mit Ball besser entwickelt. Da
Total.
Ist offensichtlich mit ihm gesprochen worden, da war was zu sehen. Was wir jetzt gegen Wolfsburg gesehen haben, war meiner Meinung nach der Robin Zentner, den wir eigentlich nicht mehr sehen wollen. Klassische Fehler wie Auftaktsprung, wir müssen es wieder sagen.
Ja,
Robin Zentner springt und dann auch noch in die halb falsche Richtung und kommt deswegen nicht mehr an den
das
Ball.
Das muss man,
also,
glaube ich,
noch
mal kurz erwähnen,
so
glaube ich. Ich will es noch einmal kurz erklären, was der Auftaktsprung ist. Ne? Dieses, jemand schießt und damit ich in eine aktivere Körperhaltung komme, mache ich einen kleinen Hüpfer vorher. Und in diesem Moment sind die Beine nicht mehr auf dem Boden oder die Füße sind nicht mehr auf dem Boden und ich kann mich nicht mehr richtig vom Timing her abdrücken. Und komischerweise hatte er in diesem Spiel 2 Auftaktsprünge bei 2 Toren, wo er einen Seitwärts-Auftaktsprung macht und dann überhaupt nicht mehr die Reichweite hat. Also was er gegen Hoffenheim zum Beispiel so brillant gemacht hat, also da waren Fehler drin, die man von Robin in dieser Saison einfach nicht kennt. Und wie gesagt, also diese Verunsicherung, die kannst du von außen, glaube ich, nur schwer oder überhaupt nicht erklären.
Ich hoffe einfach, dass das eine einmalige Sache war.
Ja.
Und dass jetzt einfach klar ist, so wie wir in Wolfsburg aufgetreten sind, im, sag ich mal, im defensiveren Bereich der Mannschaft, das ist keine Leistung, an die wir anknüpfen wollen, sondern da müsste es quasi eher wieder zurückgehen. Und deswegen, ich will da auch gar nicht so, ich will da jetzt auch keinen riesen Fass aufmachen. Es war einfach nur, es war quasi bemerkenswert. Ich bin mir aber, ich sag mal, ich vertraue darauf, dass Robin Zentner das in den Griff bekommt.
Total.
Ich glaube, an dem Punkt sind wir jetzt wirklich bei ihm und in seiner Karriere, dass du sagst, du hast so ein Spiel, das wirft dich aber nicht aus der Bahn. Und dann kommen die Bayern am Wochenende zu uns nach Hause. Dann kannst du ganz viel Zielverteidigung machen.
Aber weil du gerade sagst, Fass aufmachen. Lass uns ein Fass aufmachen. Aber so ein richtiges Fass aufmachen.
Ich roll das
So, 4-3.
Junge.
Freunde, falls ihr es noch nicht getan habt, lest den Kicker-Artikel. Lest morgen in der AZ, wo sich auch Christian Heidel zu dem Thema geäußert hat. Es kann nicht sein, dass der war nicht existiert.
Halt, stopp. Du musst erstmal alle einsammeln.
Ich will niemanden mehr einsammeln. Ich will jetzt explodieren. Ich habe dieses Fass angestochen. Es läuft.
Also, es begab sich in der 94. Minute in Wolfsburg im Mainzer Strafraum, dass eine Flanke von links in den Strafraum segelte.
Nach einem Standard.
Nach einem Standard. Und dann hinter Robin Zentner im Mainzer Tor landete. Und das Tor wurde gegeben. Es war aber, bis dieses Tor gegeben wurde, tatsächlich stand im Raum, es könnte auch abseits gewesen sein. Denn es waren erstaunlich viele grüne Trikots beim Abschlagen des Balls im Abseits.
So, und jetzt sagt man ja, okay, also Abseits ist ja eine faktische Entscheidung des VARs und zwar die einzige faktische Entscheidung des VARs.
Dafür haben wir den.
Wo es keinen Verhandlungsspielraum gibt, wo es keine Grauzone gibt, ja?
Nix.
Und dann ist die Argumentation, und dann, stopp, dann kommt raus, ja, aufgrund von baulichen Mängeln, glaube ich, war es.
Ich lese es aus dem Kicker vor, weil das macht es, glaube ich, einfacher. Ein höchst seltener Fall, der auf gleich mehreren ungewöhnlichen Umständen beruht, ist das 4:3 bei Mainz gegen Wolfsburg. So fehlt in der VW-Arena just auf der von der Haupttribüne aus linken Seite aus baulichen Gründen eine Hinterhochkamera, die laut DFL-Medienrichtlinien eigentlich zum Bundesliga-Standard gehört. Die entsprechende Perspektive wäre für das VAR-Team mutmaßlich hilfreich gewesen. Hätte sich die identische Szene also auf der gegenüberliegenden Seite des Spielfelds ereignet, hätte vermutlich die exakte Beweisführung erfolgen können. Hinzu kam, die auf der Gegentribüne positionierte sogenannte Reverse-Kamera zoomte im entscheidenden Moment in der Spielszene in die Spielszene hinein, was sehenswerte Nahaufnahmen bringt, aber keinerlei Hilfestellung für eine Abseitsentscheidung. Ich möchte schreien.
Ich massiere mein Ohrläppchen und sage, Wusa. In welchem gottverdammten Universum? Entschuldigung. Und dann kannst du das doch hinterher nicht auch noch gutheißen und schönreden und auf Achtung das Knäuel von Mainzer Verteidigern schieben. Der VAR ist par excellence für diese Situation entwickelt worden. Du pfeifst ein Spiel an und anscheinend schon mehrere Spiele, obwohl du weißt, dass eine essentiell notwendige Kamera fehlt. Nicht eine Extrakamera, eine entscheidende Kamera, eine Hochkamera hinterm Tor. Wie lang ist denn das schon? Nee, wenn das steht, durch bauliche Gründe, dann muss das ja schon seit immer sein.
Ja, also anders lässt es sich, kann ich es mir nicht erklären. Ich kann schon gar kein Deutsch mehr reden, weil ich so, sauer bin. Also das Ding ist doch, als da festgelegt wurde, wie viele Kameras für den VAR vonnöten sind und klar wurde, in Wolfsburg kannst du diese eine Kamera nicht verbauen. Was hat man sich da, hat man da gedacht, da wird schon keine Spielsituation entstehen, wo man auf diese eine Kamera zurückgreifen müsste? Das ist so das Argument, was ich für mich irgendwie, also wo ich sage, so, ich finde es dumm, aber offensichtlich hat man sich gedacht, da wird schon nichts passieren. Aber weißt du, was für mich diese Situation zur Folge haben muss? Ich möchte, dass so wie jeder Schiri mittlerweile vor Anpfiff zum Tor geht und das Tornetz einmal anhebt und guckt, ist da kein Loch drin?
Was ja Schwachsinn ist, weil du inzwischen den VAR hast, der dir bei jedem Phantomtor sagen könnte, nö, Freunde, war nix.
Könnt ihr ja bitte den Schiri einmal die Kameras abgehen und gucken, ob wirklich alle Kameras installiert sind, weil ganz im Ernst, wir haben jetzt wirklich lange darüber geredet, dass es auch gute Gründe gibt, warum wir dieses Spiel nicht gewinnen. Aber wir verlieren dieses Spiel aufgrund eines technischen Fehlers,
keine spontan auftretenden technischen Fehlers, nein, wo man einen Admin wie den Bene rufen kann, der mal kurz auf An- und Aus drückt, sondern einen baulichen Fehler, wo man sagt, naja, die hohe Hintertorkamera, es ist ja jetzt auch keine Fancy-Kamera irgendwie für die Torecke unten rechts oder so. Und vor allen Dingen, es ist keine schwere Situation, es ist eine Standard, wirklich eine Standard-Lehrbuchsituation. Und dann kannst du nicht sagen,
nee, also ich sag mal, die Argumentation ist dann nämlich in dem Fall, das hat der Schiri entschieden, weil der hat ja keinen Abseits gezeigt. So, aber der Schiri, der da steht, weiß offensichtlich nicht, dass auf dieser Seite es nicht möglich ist, einwandfrei für solche Situationen die kalibrierte Linie zu setzen.
Also ich bin echt baff.
Ein Skandal. Also Mainz 05 wird wahrscheinlich keinen Erfolg haben mit einem Votum gegen die Spielwertung. Ach. Aber ich finde, da muss drüber geredet werden. Das kann ja nicht angehen.
Und jetzt kommt der Nachteil von Mainz 05. Mainz 05 ist ein kleiner Verein. Wenn das gegen die Bayern passiert wäre und das wäre den Bayern passiert, Mann, die würden die Arena umbauen. Bei Mainz 05 wird das eine Woche lang Schulterzucken geben und das ist es dann gewesen.
Ich würde mir jetzt auch überlegen, wo baue ich vielleicht meine Kamera ab? Oder
wo fällt plötzlich meine Kamera aus?
Ja,
oder zoomt aus Versehen rein?
Ich wollte gerade sagen, du setzt einfach neben Andreas Bocchius jemanden ans Mischpult und der hat auf jedem Knopf liegt eine Kamera. Und dann kann der ab und zu mal so pup, draufklicken. Oh, sorry, ist schon wieder ausgefallen. Ist wie mit unserer Videoleinwand, die funktioniert nicht immer. Sorry! Ich möchte bitte die Schnürsenkel genau jetzt sehen.
Was ist das denn für ein Knoten? Ob der regelkonform ist? Also, nee. Und dann mache ich nämlich das große Fass auf. Wir müssten überhaupt nicht über den Schiedsrichter reden. Aber dann mache ich das Fass aus. Wie kann ein Maxi Arnold, nachdem er gelb sieht und da noch mit gestrecktem Bein in Paul Nebel reingeht und den an der Fußspitze trifft und sich selbst dann hinwirft, weil er genau weiß, oh fuck, das ist gelb-rot und simuliert, wie kann der noch auf dem Platz stehen? Ab dem Moment mache ich das Schiedsrichterthema aber ganz weit auf. Da platzt mir alles.
Nee, also ich glaube, ohne diesen Fehler wäre es auch keine besonders gute Schiedsrichterleistung gewesen. Aber das ist ja, mit diesem Problem, also zu sagen, du kannst eine Situation, und es ist ja eindeutig, dass solche Situationen vom VAR überprüft werden und dass da die kalibrierte Linie, also das stellt ja für mich auch kalibrierte, also wer will mir denn erzählen, dass in der Vergangenheit bei Wolfsburg-Spielen eine kalibrierte Linie gestimmt hat,
ja,
auf dieser Seite?
Genau.
Also du müsstest im Prinzip jetzt mitliefern, welche Kameras dafür ursächlich sind, dass du diese Linie so errechnet hast.
Denn es ist ja keine besondere Abseitssituation, es ist eine Standard-Abseitssituation in einem üblichen Standard, also im üblichen Abwehrpulk.
Naja, im Prinzip wurde ja im Zweifel für den Angreifer entschieden und das Tor ist gewertet worden. Weil ich weiß auch jetzt nicht mehr, dieser Ärger. Ich habe den jetzt rausgelassen. Ich bin immer noch sauer.
Und glücklich macht's auch nicht, ne? Also nee. Du fühlst dich danach ja keinen Meter besser.
Und wie gesagt, ich bleib dabei. Ein Unentschieden wäre okay gewesen.
Aber auch immer noch nicht gerecht. Und das ist ja der Punkt, warum
es... Gerecht ist was anderes, aber das ist auf, also ich sag mal, das ist ein ganz, da diskutieren wir auf einem ganz anderen Niveau bei diesem 4-3. Und ich hoffe einfach so sehr, dass die richtigen Schlüsse aus dieser Partie gezogen werden, weil wir jetzt einfach vor dem letzten Heimspiel in diesem Kalenderjahr stehen. Die Bayern kommen zu uns zum zweiten Mal nach Hause in dieser Saison.
Ich möchte noch einmal zusammenfassen, weil wir jetzt sehr emotional waren. Was sind die entscheidenden Punkte, damit man auch was mitnehmen kann, yeah, außer unser...
What's the takeaway message?
Kurze takeaway message. Es ist ein Standard, also eine Situation aus dem stehenden Spiel heraus. Es ist keine komplexe Abseitssituation. Es ist eine Standard-Standard-Entscheidung im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist eine essentielle Kamera, die du nicht einfach ersetzen kannst und die nicht spontan irgendwie ausgefallen ist, sondern die scheinbar schon seit immer einfach da fehlt. Und das sind so Punkte, natürlich geht das nicht mit dem Schiedsrichter auf dem Platz nach Hause, sondern es geht mit der DFL und dem DFB nach Hause, die, obwohl das eine verpflichtende Kamera ist, da einen anderen Standard angelegt haben. Und das ist happig und es ist kein klitzekleiner Skandal, weil es tendenziell viele Spiele betreffen könnte. Allein Mainz ist schon ein Spiel zu viel.
Mich würde einfach interessieren, gibt es andere Bundesliga-Stadien, wo eine Kamera fehlt?
Und warum wird das nicht transparent dargestellt und dann gesagt, Achtung, wir müssen aus den und den Gründen darauf verzichten, es geht nicht anders. Alle sind sich dessen bewusst und alle haben gesagt, okay, damit können wir leben. Dreisamstadion, früher der Platz. Ja, brauchst du eine Ausnahmegenehmigung, ging baulich nicht anders, der war so ein bisschen schepp irgendwie, haben sich alle mit arrangiert, jeder musste mal so gefühlt berghoch spielen. Wenn damit alle d'accord sind, ist das ja in Ordnung. Aber dass das nicht offen kommuniziert wird, sondern jetzt wieder so hintenrum auf einmal kommt.
Und das meine ich, ich glaube, das ist das, was mich stört, dass es beim Kacken erwischt. Ne?
Genau.
Also das ist einfach, da hat man drauf gesetzt, dass man die Kamera wirklich nicht braucht. Und jetzt, wo klar ist, man hat sie gebraucht und sie war nicht da, jetzt fangen wir an, darüber zu reden. Und das ist nicht okay.
Das ist auf keinen Fall okay. Und damit gucken wir auf ein Spiel gegen Bayern München.
Yay!
Und sagen mal so, es kann keine Fehlentscheidung zugunsten von Harry Kane geben, der das letzte Mal ja Robin Zentner das Gesicht perforiert hat und dafür keine Karte sah. Und fairerweise muss man sagen, hätte gar nicht eingreifen können, denn ihn gab es nicht im DFB-Pokal. Es hätte ihn aber eigentlich auch gar nicht gebraucht, das konnte man so sehen. Denn Harry Kane fällt verletzt. Und nicht nur Harry Kane.
Ja, auch Alphonso Davies fällt aus und Coman fällt aus. Also die Bayern haben zwar 6 Punkte Vorsprung und sind Tabellenführer an erster Stelle, aber es ist immer noch Ligabetrieb, wir sind immer noch Mainz 05, wir spielen zu Hause, was jetzt in der Hinrunde nicht unbedingt so... Das große Argument ist aber, wir haben jetzt auch 2 Spiele in Folge zu Hause gewonnen. Ich hoffe einfach auf eine faire Partie. Ich glaube, das ist das, wo ich jetzt nach dem Spiel gegen Wolfsburg sage, das würde ich mir einfach mal für meine Nerven wünschen. Ich weiß, dass ich ausraste, weil es die Bayern sind und weil Paul Nebel wieder ein Tor schießen wird und Johnny Burkhardt den Rekord von Onisivo einstellen wird.
3 Tore gegen die Bayern, fände ich mal schön.
Aber wenn wir 3-2 verlieren, und Paul Nebel hat ein Tor geschossen und Johnny Burkhardt hat ein Tor geschossen. Ich finde es richtig scheiße, aber dann kann ich vielleicht ein bisschen besser damit leben.
Ja, also bitte nicht nochmal so ein Ding wie gegen Wolfsburg. Was das emotional mit mir gemacht hat, das habe ich absolut nicht vorhergesehen, habe ich auch nicht mit gerechnet. Und ja, brauche ich tatsächlich nicht nochmal. Du hast einen Wunsch.
Ich habe noch einen Wunsch. Ich möchte gerne mit 11 Feld, also mit 10 Feldspielern. Nein, also ich möchte nicht, dass irgendeine rote Karte bekommt. So. Ich habe mich so aufgeregt, ich habe alles vergessen. Bitte. Keine rote Karte.
Warum keine rote Karte?
Im Pokal waren wir nur noch zu 10.
Ach so, ja. Ja.
Das möchte ich nicht nochmal haben. Bitte.
Braucht kein Mensch.
Bitte,
nein.
Bitte.
So, und dann kommen wir damit eigentlich auch schon zum Ende einer, nach der schlecht vorbereitetsten Folge letzte Woche, zu einer der emotionalsten Folgen seit langem. Wir haben das Terrain der Sachlichkeit seit zwei Sendungen quasi komplett verlassen. Du, es ist okay. Wir werden jetzt einfach ein bisschen, ich sag mal, interpretativer unterwegs sein und auch mal so ein Meinungsding und mal ein bisschen Emotionalität ist vielleicht auch mal gut. Und wenn sich der ein oder andere mit uns jetzt hier aufregt, dann hat das vielleicht zu einer kollektiven Katharsis geführt, also einer emotionalen Entladung, einer Reinigung, sodass man sich danach besser fühlt. Zumindest merke ich, mir geht es soweit ganz gut oder besser als vorher. Und dann hat man vielleicht doch irgendwie seinen Beitrag als Podcast geleistet.
Ja, Katharsis ist ja auch Kernkompetenz der Hinterhofsänger. Das ist einfach so, gehört fest zu unserem Repertoire dazu. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal freuen, weil zum Hinterhofsänger-Talk gehört natürlich auch dazu, dass wir zum Ende des Jahres auf die Hinserie schauen, die dann noch nicht ganz vorbei ist, aber dass man quasi mal einen Break hat, wo man sagt, hier gucken wir mal auf alles das, was wir uns bis dato in der Saison 24-25 angeguckt haben und werden darüber nochmal fachlich diskutieren.
Dann wirklich fachlich.
Dann wirklich fachlich mit unseren wunderbaren Experten von der Allgemeinen Zeitung, die wir uns dann wieder dazu holen.
Und unserem eigenen Rechercheteam, das darf man nicht vergessen.
Genau, und unserem eigenen Rechercheteam. Und damit wir diese Folge auch entsprechend vorbereiten können, könnt ihr euch gerne bei uns melden mit euren Themen und euren Fragen. Wenn ihr etwas habt, was euch komplett unter den Nägeln brennt, wo ihr sagt, das ist irgendwann mal im Podcast in einer Folge aufgetaucht, wurde aber nicht vertieft oder das ist für mich ein Thema, das sehen wir jetzt schon über mehrere Spiele oder das war am Anfang der Saison wichtig, schreibt uns. Wir sammeln die ganzen Fragen und zu der Hinrundenanalyse sind sie dann alle auf dem Tableau. Unser Rechercheteam und unsere Experten werden sich drum kümmern. Wir werden es auch reinlesen und dann kriegen wir da eine richtig geile Folge zusammengezimmert.
Allerdings werden wir nicht das Spiel gegen Frankfurt separat besprechen, sondern dann in dieser Hinrundenabschlussfolge wird das Spiel von Frankfurt nochmal ausführlicher diskutiert. Quasi als Pars pro toto, um mein flüssiges Lateinisch nochmal an den Mann zu bringen.
Ja, du betreibst schon Erwartungsmanagement, dass es am 23. respektive 24. Dezember keine Podcast-Folge gibt.
Ich finde, das ist okay, das kann man vertreten, oder?
Ja.
Und damit bedanke ich mich bei meiner Ehefrau. Ich finde, es war eine gute paartherapeutische Sitzung. Und an die Zuhörenden, ganz ehrlich, wann seid ihr das letzte Mal auf einer Therapie-Couch angeschrien worden, ne? Und habt euch danach so gut gefühlt? Von daher, damit können wir alle gut leben. Danke, Felicitas, für deine Zeit heute Abend.
Gerne.
Ein solides High Five. Und wir geloben Besserung und hoffen auf Besserung bei Mainz 05. Und ich glaube, es tut auch mal gut, angekotzt zu sein. Dann geht man mit mehr Hass in die nächste Runde.
Und das können wir gegen die Bayern gut gebrauchen.
So sieht's aus. Arrivederci.
Tschüssi.